Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Ein kleines Quiz zum Auftakt. Erkennen Sie diesen Schauspieler?
Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. And I'm tired of pretending it's not.
Eine Rolle, für die er den Oscar bekam. Joaquin Phoenix als Joker. Ab kommender Woche ist Joaquin Phoenix in einer neuen Rolle zu sehen, als Sheriff in einer Kleinstadt in New Mexico im Film Eddington. Und ich konnte mit Joaquin Phoenix über diese Rolle sprechen. Das einzige Einzelinterview in deutschen Medien. Sie können es hier hören. Aber zunächst zu ihm.
Viele Leute fragen mich ja als erstes, woher kommt eigentlich dieser komische Name? Habt ihr euch den selbst ausgedacht?
Noch immer läuft mit Amrum ganz erfolgreich die filmische Kindheitsgeschichte von Hark Bohm im Kino. Da kam gestern die traurige Nachricht, dass Hark Bohm gestorben ist, im Alter von 86 Jahren.
Im Gegensatz zu einigen meiner Kolleginnen und Kollegen, glaube ich eben, dass das Kino überhaupt ein emotionaler Gefühlsprozess ist.
Hark Bohm ist eine Ausnahmefigur im deutschen Kino. Ein Mann, der gleichermaßen Filmemacher war, Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Lehrer, der den deutschen Autorenfilm geprägt und der Jugend eine Stimme gegeben hat. Und zwar schon lange bevor das im deutschen Kino selbstverständlich war. In Filmen wie Jasmin etwa oder Nordsee ist Mordsee.
Ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll.
Ist schon, wenn du bei der grünen Äppel frisst, küsst und dann schießt.
Später hat Hark Bohm das in seiner Arbeit mit Fatih Akin fortgesetzt, unter anderem bei Chick, an dem er als Co-Autor beteiligt war. Und viele Jahre lang haben Fatih Akin und Hark Bohm zusammengearbeitet. Hark Bohm war Mentor für Fatih Akin, Freund und Drehbuchpartner. Und Hark Bohms Stil hat Fatih Akin geprägt, das hat er hier im Programm erzählt.
Er ist auf jeden Fall jemand, der sofort auf den Punkt kommt in seinen Filmen. Er kommt gleich zur Sache, er eiert da nicht lange rum. Er ist ein sehr disziplinierter und versierter und gezielter Erzähler. Das habe ich an ihm immer geschätzt und damit konnte ich mich auch immer identifizieren.
Wenn Sie das Werk von Hark Bohm nochmal entdecken wollen, hier sind die Empfehlungen von Fatih Akin.
Ich würde raten, Nordsee ist Mordsee, auf jeden Fall. Und dann vielleicht gleich im Anschluss Chick, weil auch dazu haben wir das Drehbuch mit Lars Hubrich zu dritt gemeinsam geschrieben. Und dann würde ich auf jeden Fall nochmal Jasmin empfehlen. Und vielleicht auch das in einem Doppelfeature mit Gegen die Wand, ne, weil Jasmin mich sehr inspiriert hat, Gegen die Wand zu machen. Und dann Moritz, lieber Moritz, den ich ja persönlich mit für seinen stärksten Film halte. Und ganz zuletzt zum Abschied nochmal seinen letzten Film, eben Amrum.
Fatih Akins Film Empfehlungen zum Tod von Hark Bohm. Vor 40 Jahren kam der erste Teil von Zurück in die Zukunft in die Kinos. Und das war für viele mehr als nur Science Fiction. Der Film wurde wichtiger Bestandteil der Popkultur mit Skateboards, E-Gitarren und einem verdammt schnellen DeLorean.
Was habe ich dir gesagt? 140 Kilometer pro Stunde! Die zeitliche Verschiebung ereignete sich exakt morgens um 1.20 Uhr und 0 Sekunden!
Später im Film rast Michael J. Fox alias Marty McFly mit quietschenden Reifen und einem Fluxkompensator im Gepäck durch die Zeit, mitten ins Jahr 1955. Da verhindert er unwissentlich, dass sich seine Eltern kennenlernen und deswegen muss er das verwirrte Zeitkontinuum wieder retten und sich selber ins Jahr 1985 zurückbeamen. Zurück in die Zukunft war ein Riesenerfolg. Es folgten noch zwei weitere Filme und danach war Schluss. Zumindest auf der Leinwand.
It's a time machine? Wait a minute, Doc. Are you trying to tell me that you built a time machine out of a DeLorean?
Aber seit 2020 gibt es eine erfolgreiche Musical-Version, erschaffen vom Co-Autor des Films Bob Gale, vom Komponisten Alan Silvestri und dem Songwriter Glenn Ballard.
The quarks and quirks, and for once I know I've made a thing that really works. It's a time machine that goes both ways, to new tomorrows and to yesterdays. It's a car for the stars, like Captain Kirk's, and for once I know I've made a thing that really works. It works, it works,
it works,
in terms of the
Nach großen Erfolgen in London und in New York landet der DeLorean im kommenden Jahr auch in Deutschland. Im März ist Premiere in Hamburg. Eine Version, die zu großen Teilen auf Deutsch stattfinden soll, weswegen derzeitig eifrig an einer Übertragung ins Deutsche gearbeitet wird. In der vergangenen Woche wurden nun die Hauptdarsteller bekannt gegeben. Das heißt, wer den DeLorean-Schöpfer Doc Brown spielt und wer Marty McFly. Einer davon ist Raphael Groß. Der spielt derzeit noch Romeo in dem Musical und Julia. Und demnächst wird er dann Marty McFly spielen und muss bzw. darf sich an Michael J. Fox abarbeiten.
Ich glaube, für alle, die Marty weltweit spielen, ist natürlich Michael J. Fox die Vorlage. Und ich denke, es geht irgendwie darum, so den eigenen Marty zu finden und dennoch Michael J. Fox in Ehre zu halten und seine ikonischen Momente irgendwie zu finden und zu schauen, okay, was ist das, was wirklich so das Wichtigste war in seiner Interpretation und das dann irgendwie mit der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Sicht und der eigenen Energie zu füllen.
In London hat sich Raphael Groß schon mal die englische Musical-Version von Zurück in die Zukunft angesehen, zusammen mit Jan Kerchis. Der spielt den Doc Brown. Jan Kerchis ist bekennender Zurück-in-die-Zukunft-Fan, hat die Filme dutzende Male gesehen und in London nicht nur das Musical mit dem Film verglichen, sondern er hat sich natürlich auch seinen Kollegen Corey English auf der Londoner Bühne sehr genau angeguckt.
Natürlich als Basis hat man Christopher Lloyd, der im Film den Doc gespielt hat. Und in meinen Begriffen ist er so ein expressionistischer Schauspieler auch schon. Natürlich auf der großen Leinwand im Kino ist es ein bisschen ruhiger und geerdeter. Und auf der Bühne kann man da noch mal mehr Gas geben. Mich hat das, ich würde fast sagen, clowneske Spiel, slapstick-reiche Spiel, sehr groß gezogen, comicartige, sehr berührt von Corey English, der den Doc gespielt hat auf der Bühne, weil es im besten Sinne ein Clown war. Ich habe auch ja als Komiker, als Clown, das sind auch so sehr meine Wurzeln. Und ich fand bei ihm, dass durch diese ganze Übertriebene und die lauten Gesten, die er so macht, dass man gesehen hat, dass er so in dieser Story so drin steckt und den Marty retten will und diese Lebensfreude. Und man sieht natürlich auch live, man sieht einen Schauspieler zu, der unglaublich viel Spaß hat.
Nun wird das Musical, nachdem es gerade ins Japanische übertragen worden ist, also auch ins Deutsche übertragen, sehr eng begleitet vom amerikanischen Team. Und damit auch vom Co-Autor Bob Gale. Mit Bob Gale konnte ich mich über den Film, das Musical und die Übertragung unterhalten. Lassen Sie uns ganz am Anfang beginnen. Zurück in die Zukunft wurde vor fast 40 Jahren uraufgeführt und trotzdem fühlen sich Zuschauer aller Altersgruppen immer noch angesprochen. Was hält die Geschichte Ihrer Meinung nach so lebendig?
Audiences connect with it because every person.
Jeder hat doch mit 8, 9 oder 10 Jahren schon mal die Erkenntnis gehabt, dass die eigenen Eltern auch mal Kinder waren. Und es war wahrscheinlich ein Schock, dass diese gottgleichen Gestalten, deine Eltern, die dir sagen können, was du tun sollst und die dich zu allem zwingen können, dass sie irgendwann mal genauso versagt haben wie du. Dass sie vergessen haben, ihre Hausaufgaben zu machen, dass sie ihre Kleidung nicht richtig angezogen haben, dass sie Bauchschmerzen hatten und sich übergeben haben. All diese Dinge, die Kindern passieren, sind auch den Eltern passiert. Es geht im Film um die Idee, dass man seine Eltern als Kinder erleben kann. Und das spricht alle Menschen an, egal wann man geboren wurde und in welcher Kultur man aufgewachsen ist.
Es gibt auch diesen optimistischen Ton im Film, also Wissenschaft als Abenteuer, nicht als Dystopie. Glauben Sie, dass auch das ein Teil des Geheimnisses ist?
Well, certainly everybody wants to think that their future will be better.
Auf jeden Fall. Man möchte doch daran glauben, dass die eigene Zukunft besser wird. Es ist eine positive Sichtweise. Und für mich ist die Vorstellung wichtig, dass man die Kontrolle über die eigene Zukunft hat. Dass man sagt, ja, die Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, können einen guten Einfluss darauf haben, wie sich mein Leben entwickelt.
Yes, the decisions that I make in my life can have a very positive effect on how my life turns out.
Es gibt 3 Filme von Zurück in die Zukunft. Danach sagten sie, jetzt ist Schluss. Warum nicht noch ein Film? Warum stattdessen ein Musical?
Why a musical instead?
After we did Back to the Future Part 3, we felt like we had told a very, very complete story.
Nachdem wir Zurück in die Zukunft Teil 3 gemacht haben, hatten wir das Gefühl, dass wir eine sehr runde Geschichte erzählt hatten. Deine Zukunft ist so, wie du sie gestaltest, also mach was Gutes draus. Was für ein großartiger Abschluss der Trilogie, und es gab danach nichts mehr zu sagen.
And we also had seen many movies where they go back to the franchise too many times and you just say no.
Wir hatten schon damals viele Filme gesehen, bei denen wir dachten, sie hätten keinen vierten Teil drehen sollen. Und Zurück in die Zukunft war nicht so konzipiert wie James Bond. Bei James Bond ist jede Geschichte eine andere Mission. Das funktioniert. Aber eine Zeitreise funktioniert so nicht. Also haben wir gesagt, genug. Und wir hatten das Glück, dass Steven Spielberg uns den Rücken frei hielt. Denn er hat nie eine Fortsetzung von E.T. gemacht. Er war überzeugt, E.T. ist der Film, den ich machen wollte. Ich will nicht noch einen machen. Und Spielbergs Produktionsfirma Amblin ist zu 50% Eigentümer von Zurück in die Zukunft. Und so ist es also bei den drei Filmen geblieben.
Nun gibt es eine sehr erfolgreiche Version des Musicals in London. Das Musical war in New York und ist jetzt auch in Tokio und Australien. Im nächsten Jahr kommt Zurück in die Zukunft nach Deutschland. Wie stark sind Sie an der Übertragung ins Deutsche beteiligt und was sind Ihrer Meinung nach die Herausforderungen dabei?
I'm very much involved in it, just as I was very much involved in the translations of the movies.
Ich bin sehr stark damit beschäftigt, so wie ich auch an den Übersetzungen der Filme in andere Sprachen beteiligt war. Ich habe damals sogar eine spezielle Version des Drehbuchs für andere Sprachen vorbereitet. Das war voller Fußnoten und wies auf Dinge hin, die in einer anderen Sprache beachtet werden müssen. Beim Musical ist das Wichtigste bei der Übersetzung herauszufinden, wie man mit den Songs umgeht. Die Dialoge können mehr oder weniger eins zu eins übersetzt werden. Das geht bei den Songs nicht, weil sie sich reimen müssen.
Songs cannot, because the songs need to rhyme. So my instructions with the blessing of
Glenn Ballard, der den Großteil der Songs geschrieben hat, gab mir den Segen, mit dem Übersetzer zu sprechen. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht versuchen soll, die Lieder wörtlich zu übersetzen. Sie sollen einfach vermitteln, worum es geht. Du musst dir etwas Passendes einfallen lassen. Es gibt zum Beispiel im Musical einen Song, der heißt It Works. Und in dem feiert Doc Brown die Tatsache, dass der DeLorean, die Zeitmaschine, funktioniert. Er singt:
The DeLorean, the time machine works. It works, it works, it works, it works. That's the chorus.
Das ist der Refrain. Und für die japanische Musical-Version wurde es übersetzt als:
Chorus is Yata, 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 Yata. Which means I did it.
Was so viel bedeutet wie ich habe es geschafft. Und es vermittelt die gleiche Botschaft. Die große Herausforderung für die Übersetzer besteht also darin, dass diese Texte funktionieren. Ich habe schon eine Version des deutschen Textes gesehen und ich finde sie gelungen.
I think they have succeeded.
Haben Sie ein Beispiel, wo es auch im Deutschen eine Herausforderung gab? Die deutsche Sprache hat ja zum Beispiel viel mehr Silben.
For example, in German it's three syllables instead of two.
Ja, es gibt genauso ein Beispiel, wo es im Deutschen bei einem Wort drei Silben gibt statt zwei. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Satz, aber ich hatte ein langes Gespräch mit dem Übersetzer. Er hat sich etwas einfallen lassen und ich habe gesagt, ich muss hören, wie das mit der Musik funktioniert. Und es hat funktioniert. Bestimmte Dinge müssen sich auf eine bestimmte Art und Weise reimen. Im Englischen heißt das zum Beispiel: I'm your destiny, I'm your density. Das kann man nur schwer ins Deutsch übertragen, aber es wird trotzdem lustig sein.
I'm your destiny, I'm your density. It's not the same in German, but it's still going to be funny.
Der Co-Autor und Co-Produzent von Zurück in die Zukunft, er begleitet also auch die Übertragung des Musicals ins Deutsche. Im Augenblick wird fleißig daran gearbeitet und im nächsten Jahr ist dann Premiere in Hamburg. Sir Anthony Hopkins, geboren im Dezember 1937, ist zweifellos einer der bekanntesten britischen Schauspieler. 60 Jahre lang stand er bislang auf der Bühne und vor der Kamera. Er ist Shakespeare-Interpret und zweifacher Oscar-Preisträger. Einen Oscar bekam er für diese Rolle.
What did you see, Clarice? What did you see?
Lambs. They were screaming.
They were slaughtering the spring lambs.
They were screaming.
And you ran away?
Anthony Hopkins als Serienmörder und Psychiater Hannibal Lecter im Film Das Schweigen der Lämmer von 1991. Hier zusammen mit Jodie Foster als FBI-Agentenanwärterin Clarice Sterling. Es ist eine der herausragenden Leistungen dieses großen Schauspielers. Nun, mit 87 Jahren hat Anthony Hopkins seine Autobiografie veröffentlicht. We Did Okay, Kid. Hartwig Tegler hat sie gelesen.
Nein, We Did Okay, Kid beginnt nicht mit ihm.
Darf ich Ihnen Dr. Hannibal Lecter vorstellen?
Wenn man es nur darauf abgesehen hat, zu lesen, wie sich Anthony Hopkins zu Das Schweigen der Lämmer äußert, muss man auf Seite 247 springen. Nur, dann verpasst man alles. Anthony Hopkins Lebensbericht beginnt mit der Maxime des Vaters, respektive der ganzen Kindheit. Durchhalten, zäh sein, niemals aufgeben. Auf den ersten Seiten von We Did Okay, Kid ist schnell klar, hier geht es nicht um Hollywood-Glamour, die Oscars, sondern da beginnt sich einer, vielleicht ist dies ja auch das Protokoll einer Psychoanalyse, begibt sich in die eigenen Abgründe und stößt natürlich auf den Vater.
Ich hatte etwas vom Geist meines Vaters, eine vage Einsamkeit oder Trauer oder war es Angst, den ich mein ganzes Leben lang loszuwerden versuchte.
Also die Konditionierung in der walisischen Familie, durchhalten, das Leben in der Wohnung über der kleinen Bäckerei, das Gefühl, in Schule wie Familie nicht brauchbar zu sein. Der junge Anthony, schreibt der alte Anthony, ist Herumtreiber und gilt als missraten. Sein Kniff gegen solche Zuschreibungen, reine Dummdreistigkeit. Später wird er das als Rhinoceros-Panzer beschreiben, gegen Welt und Eltern. Und dann, an diesem Tag in der Schulaula, der Laurence Olivier Hamlet-Film. Anthony lauscht dem Eröffnungsmonolog.
But break my heart, for I must hold my tongue.
Wieder Vater und Sohn. Hamlets Trauer über den Tod des Vaters und den Verrat der Mutter. Für den Schüler, schreibt Hopkins, entsteht aus dieser Darstellung beschädigter Väter und Mütter der Funke für die Emanzipation von den Eltern, die in dem Satz gipfelt:
Eines Tages werde ich es euch zeigen. Ich werde es euch beiden zeigen.
Hier beginnt auch seine Liebe zum Theater. Laurence Olivier engagiert Hopkins 1965 am Royal National Theatre.
Wenn ich spielte, musste ich nicht mehr ich selbst sein. Ich konnte so tun, als wäre ich jemand anders. Das war viel einfacher.
Aber was ist mit dem unbrauchbaren walisischen Jungen? Antwort:
Es gab eine Sache, die es mir leichter machte, für mich zu bleiben. Das Trinken. Alkohol begann mein Leben zu bestimmen. Er half mir, vollständig in der Rolle des Einzelgängers aufzugehen.
In den 1960er Jahren fängt er an zu saufen, wie Hopkins es selbst nennt. Mitte der 70er Wechsel nach Hollywood. Trotz Alkoholismus hält er die Drehs durch, aber die Abstürze werden immer dramatischer. Am 29. Dezember 1975 geht Anthony Hopkins zu seinem Agenten und sagt:
Ich brauche Hilfe.
Wie konnte ein Alkoholiker wie er in Hollywood funktionieren? Mal gelingt es, Präsenz, mal nicht. Ab Mitte der 70er ist er also trocken, seitdem geht er zu den anonymen Alkoholikern. Spielt damals in David Lynchs Der Elefantenmensch oder an der Seite von Shirley MacLaine in Jahreszeiten einer Ehe. Getragen, sein Begriff, von der widerspenstigen Willenskraft des Wahnsinnigen. Und dann, nun sind wir in der Autobiografie angelangt, auf Seite 247, wird ihm 1991 die Rolle des Serienkillers Dr. Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer angeboten. Die Begegnung zwischen der jungen FBI-Agentin Jodie Foster und dem Serienkiller, sie schreibt Filmgeschichte.
Was tut er, dieser Mann, den Sie suchen?
Er begehrt.
Gleiten Ihre Augen nicht auch manchmal über Dinge, die Sie sich wünschen?
Na schön, ja, jetzt bitte sagen Sie mir, wie...
Nein.
Er habe aus dem instinktiven Zugang zu dem Teufel in allen von uns gespielt. Und er, der einst unnütze walisische Junge, habe genau gewusst, was Leuten Angst mache. Er hatte seine Angst besiegt, schreibt Hopkins, und schien nun zu schöpfen aus den eigenen Abgründen und damit dann zu spielen. Wie in The Father, diesem erschütternden Film über einen in die Demenz absteigenden alten Mann. Wieder der Vater. Er hatte das Gefühl, meint Hopkins,
das Gefühl, mich in meinen eigenen Vater zu verwandeln.
Mit 83 Jahren bekommt Hopkins 2021 für The Father seinen zweiten Oscar. Vielleicht schließt sich hier ja ein Kreis. In jedem Fall gilt im Allgemeinen und Besonderen,
mein eigenes Leben war immer ein turbulentes Durcheinander.
Mit Happy End? Es gibt dumme Fragen. Anthony Hopkins schreibt auch dies.
Im Januar 2025, als dieses Buch entstand, verloren Stella und ich unser Haus bei den Bränden in Pacific Palisades. Es gab dort einige Dinge, die wir sehr schätzten. Jetzt sind sie fort, verschwunden. Und? Am Ende verschwindet alles.
Dieses und? Gelassenheit? Fragezeichen? Das ist es. Und dass wir das am Ende der Reise durch sein Leben Anthony Hopkins wirklich glauben mögen.
Hartwig Tegler über die Autobiografie von Sir Anthony Hopkins. Die ist jetzt auch in Deutschland erschienen unter dem Titel We Did Okay, Kid. Joaquin Phoenix, er ist ein Schauspieler, der nie einfach nur spielt. Er verwandelt sich körperlich, geistig, seelisch, bis er mit seinen Figuren verschmilzt. So wie im Joker oder als Johnny Cash in Walk the Line. In Ari Asters neuem Film Eddington verwandelt sich Joaquin Phoenix in Joe Cross, einen konservativen Sheriff in einer Kleinstadt in New Mexico. Der Film spielt während der Corona-Pandemie 2020.
I used to think that you were some big deal. But I am a much better human being than you.
Ein kleiner Streit über die Frage, ob man in einem Supermarkt eine Maske tragen muss oder nicht, löst einen drastischen Konflikt aus zwischen dem Sheriff und dem Bürgermeister, gespielt von Pedro Pascal. Der Konflikt eskaliert und mitten hinein kommen noch Verschwörungstheoretiker und Black Lives Matter-Demonstrationen. In diesem satirischen Neo-Western geht es um das Vermächtnis von Covid und die Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Stämme. Aber Joaquin Phoenix macht daraus als Schauspieler kein politisches Statement, sondern ein zutiefst menschliches Porträt. Er zeigt einen Mann, der versucht, Ordnung zu halten, während die Welt um ihn herum zerbricht. Ich konnte mich mit Joaquin Phoenix unterhalten, im einzigen Interview, das er deutschen Medien gegeben hat, in einer Videokonferenz ohne Video. Meine Sorge, Phoenix, der ja als scheu gilt, würde einsilbig antworten, hat sich ziemlich schnell zerstreut. Ich habe Joaquin Phoenix eingangs gefragt, dieser Sheriff könnte auch direkt aus einem John Ford-Film entstiegen sein. Und gleichzeitig ist diese Figur ja sehr heutig. Sie sind dafür bekannt, dass sie sich tief in ihre Figuren hineinversetzen. Was hat das für diese Rolle bedeutet?
I never like to think about it that way. So I guess for me the first step was I wanted to meet somebody. I wanted to meet a sheriff.
Ich habe eigentlich nie auf diese Weise darüber nachgedacht. Ich wollte als erstes einen Sheriff treffen. Ari hatte bei seinen Recherchen ein paar Sheriffs und Bürgermeister kennengelernt, die er mir dann vorstellen wollte. Also flog ich mit Ari nach New Mexico und wir reisten mehrere Tage lang herum und trafen ein paar Leute.
There was one sheriff in particular that I basically just stole his entire look.
Es gab einen bestimmten Sheriff, von dem ich letztendlich seinen gesamten Look für den Film quasi geklaut habe. Nicht unbedingt seine Philosophie oder sein Wertesystem, aber sein Aussehen. Und ich habe dann ein paar Dinge hinzugefügt. Das war der erste Schritt. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wann ich eine Figur wirklich durchdrungen habe, wenn das überhaupt passiert. Es ist ein längerer Prozess. Aber zentral war auf jeden Fall, dass ich diesen Sheriff getroffen habe und eine Zeit mit ihm verbracht habe.
Really sense out in New Mexico and these towns where it was just the immense space.
Was man in New Mexico wirklich spürt, ist diese Weite, diese riesigen Landstriche, in denen man eine Stunde lang fährt, vielleicht drei andere Autos überholt und zwei Häuser sieht. Und das sind die Gebiete, für die Joe zuständig ist und in denen er dann patrouilliert. Ich habe erfasst, wie sehr sich diese Situation von meiner Erfahrung in Los Angeles unterscheidet. All diese kleinen Elemente tragen dazu bei, die Figur zu formen.
In Bo is Afraid, dem vorherigen Film, den Sie mit Ari Aster gedreht haben, ging es mehr um persönliche Ängste, um Neurosen in der Figur, die durch den Körper ausgelebt werden. Geht es in Eddington eher um Psychosen der Gesellschaft? Und wenn ja, wie würden Sie diese Psychose beschreiben?
Ich würde gerne wissen, was Sie denken.
Ich würde Ihnen die Frage nicht stellen, wenn ich nicht denken würde, dass es im Film etwas gibt, das sehr viel mit dem heutigen Zustand der USA zu tun hat.
I mean, it's funny because I would argue that both Beau and characters in Eddington have these like very personal fears that lead to a certain almost psychosis.
Das ist lustig, denn ich würde behaupten, dass sowohl Beau is Afraid als auch die Figuren in Eddington sehr persönliche Ängste haben, die zu einer gewissen Psychose führen. Sie verlieren den Sinn dafür, was real ist und was nicht. Beau ist in gewisser Weise eine extreme, fast schon cartoonhafte Version davon. Eddington ist eher geerdet, aber ich würde schon sagen, dass alle Figuren Menschen sind, die eine sehr reale, für sie persönliche Angst und Furcht erleben. Alle Figuren in Eddington haben ihren eigenen persönlichen Schmerz. Das macht uns als Menschen aus. Wir haben alle zu kämpfen und versuchen herauszufinden, worum es eigentlich geht. Was ist unser Ziel?
We all are as humans, right? We're all struggling, trying to figure out what the fuck this is all about. What is our purpose? And I think there are sometimes where we meet that.
Zu bestimmten Zeiten nehmen wir bei dieser Suche Rücksicht auf andere und manchmal sind wir eben von der Realität überwältigt und das spaltet dann die Gesellschaft. Und wir stehen einander feindlich gegenüber. Wir verlieren die Fähigkeit, uns in andere hineinzufühlen und ihnen die Hand zu reichen. Ich glaube, das ist ein großer Teil von dem, was hier passiert. Alle in dieser Stadt stehen am Abgrund.
So much of what's happening here is everyone in this town, they're all at this precipice in their lives.
Dinge verändern sich auf eine Weise, die sie nicht verstehen. Sie versuchen, sich einen Reim drauf zu machen. Aber die Informationen, die sie dann erhalten, die sind im Wesentlichen auf sie zugeschnitten und werden von der Technologiebranche bereitgestellt. Für die ist das profitabel, wenn sich alle empören. Und so bekommt dann jeder seine eigene, maßgeschneiderte Version der Realität aufgetischt.
Personal tailor-made version of reality. And so there's something about when we become so self-righteous and certain.
Wenn wir so selbstgerecht werden und uns sicher sind, was richtig und falsch ist in der Welt und was die Lösungen sind, dann wird es gefährlich. Das untersucht dieser Film. Diesen Moment, in dem wir alle zu unseren eigenen Individuen in unseren eigenen Welten wurden und unser eigenes persönliches Wettrüsten begann, das durch die sozialen Medien noch verstärkt wurde.
That was, you know, magnified by social media.
Sie haben den Film im letzten Jahr gedreht. Da konnten Sie nicht ahnen, was nach den Dreharbeiten auf Sie zukommt in Form der neuen Regierung, die an die Macht kommt. Wie verändert die aktuelle politische Situation Ihrer Meinung nach die Art und Weise, wie wir Eddington jetzt sehen?
Ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ich weiß, dass es keine Trennung zwischen unserem Leben und der Politik in unserem Leben gibt.
In some ways, it feel like for me, for the actor to comment about politics that relates to this film.
Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich als Schauspieler zu politischen Themen äußere, die mit dem Film zu tun haben, dann übe ich einen riesigen Druck auf den Film aus. Das fühlt sich an wie, Moment mal, einiges, was im Film passiert, war lange vorher. Es war die scharfsinnige und witzige Beobachtung des Autors und Regisseurs zu einer bestimmten Zeit. Und wir wollten dann die Handlungen und Reaktionen von Menschen in dieser Zeit untersuchen. Das hatte etwas Kathartisches an sich. Und auch Unterhaltsames. Ich hoffe, dass es tatsächlich unterhaltsam ist. Ich bin neugierig. Haben Sie, als Sie den Film gesehen haben, genug Abstand dazu gehabt und haben etwas von dem Humor verstanden? Oder haben Sie den Film vor allem durch die Linse der aktuellen politischen Situation gesehen und eine gewisse Schwere gespürt?
Als Journalistin versuche ich natürlich, einen Bezug zur politischen Realität herzustellen. Aber als Zuschauerin habe ich die Absurdität, die Satire, den Humor, die Komik ihrer Rolle mitbekommen. Ich nehme an, dass es einige Diskussionen darüber gab, wie viel Comedy die Rolle verträgt. Ich konnte auf jeden Fall sehen, dass es einen künstlerischen Ansatz für den Film gab, keinen politischen Ansatz.
Right. Yeah, and I think that hopefully it resonates.
Genau, und ich denke, dass der Film hoffentlich bei unterschiedlichen Leuten auf ganz unterschiedliche Weise auch ankommt. Mir war auf jeden Fall eine genaue und ehrliche Darstellung dieses Mannes wichtig. Ich habe versucht, mich ihm über seine menschlichen Wünsche und Bedürfnisse zu nähern. Und nicht über seine politische Agenda. Also nicht, ich spiele einen konservativen Sheriff in einer Kleinstadt in New Mexico.
In New Mexico. I try to think of like, what are the personal things that he's
Ich habe versucht zu überlegen, was sind seine persönlichen Probleme? Er kämpft mit seiner Beziehung zu seiner Frau. Er kämpft mit dem Gefühl, als älterer Mann in dieser Stadt weniger wert zu sein, während sich die Dinge ändern und die Tech-Welt Einzug hält. Und was bedeutet das für ihn? Das versteht er nicht wirklich. Und er versucht daher, sich an diese begrenzte Macht zu klammern, die er hat und die eben schwindet. Und das sind die Dinge, die ich für wichtig hielt. Weil ich denke, die Leute sehen sich einen Film an und vielleicht verbinden sie ihre Meinung über die aktuelle Politik mit dem Film. Das war mein Ansatz.
Es ist eine sehr körperliche Rolle und häufig werden Sie für die Verletzlichkeit in Ihren Rollen gelobt. Würden Sie dem zustimmen? Ist das eine Kategorie für Sie? Und wenn ja, haben Sie das Gefühl, dass es etwas ist, das mit dem Alter und der Erfahrung leichter wird?
Ich weiß nicht. Ich sehe das eigentlich nicht so. Ich hoffe einfach immer, dass ich das einfangen kann, was ich in der Welt sehe und erlebt habe. Menschen ordnen sich selbst in Kategorien ein. Ich sehe immer eine Dualität, einen Widerspruch in jedem Menschen. Das interessiert mich. Und das möchte ich in die Figuren übertragen. Bei Joe war mir das besonders wichtig, weil ich denke, dass es Leute gibt, die aufgrund einer politischen Zugehörigkeit eines Berufs oder eines Wohnorts eine vorgefasste Meinung über Joe haben. Und ich wollte ein Porträt schaffen, das vielleicht anders ist, als man das erwartet.
Ich kenne einige Menschen, die Sie in der Rolle als Sheriff zunächst nicht erkannt haben. Wie schaffen Sie es, Ihre Körperhaltung und Ihre Körpersprache so zu verändern, dass Sie kaum noch als Joaquin Phoenix zu erkennen sind?
Ich weiß nicht, aber ich mache das natürlich nicht ganz allein. Das Kostümbild, das Make-up und natürlich die Regie, das hilft dabei. Ich glaube, Ari und ich haben das Kostüm fast 10-mal hin und her besprochen. Und zwar am Tag vor den Dreharbeiten. Es gab 2 Looks, die uns gefielen. Das weiße Hemd und die Jeans und eine traditionellere braune Sheriff-Uniform. Wir haben lange diskutiert und uns schließlich für das weiße Hemd und die Jeans entschieden. Und Joes Brille war eine Entscheidung in allerletzter Minute. Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Das ist ja keine Wissenschaft. Es ist einfach so, dass man hoffentlich mit Leuten zusammenarbeitet, die sich gegenseitig inspirieren und dass man etwas findet, was dann funktioniert.
Joaquin Phoenix im Interview über seine Rolle in dem Film Eddington, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Joaquin Phoenix hat gerade sehr ausführlich darüber gesprochen, wie er sich auf die Rolle als Sheriff Joe Cross in Eddington vorbereitet hat und wie er diese Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft einschätzt. Ich habe daran in dem Gespräch mit dem Regisseur angeknüpft, mit Ari Aster. Auch er spricht im Interview über die kollektive gesellschaftliche Psychose, um die es im Film geht, und die verschiedenen Realitäten, die er in Eddington erforscht. Ich habe ihn gefragt, inwieweit erkundigen Sie dabei eine Gesellschaft, die sich vom Rationalismus abgewendet hat und sich verschiedenen sehr strengen, irrationalen Glaubenssystemen zugewandt hat?
I think that this is something that's happening all over the world, not just in America, but only I can speak to what it feels like in America.
Grundsätzlich denke ich, das passiert überall auf der Welt, aber ich kann nur darüber sprechen, wie es sich für mich in Amerika anfühlt. Ja, was hier passiert, ist irrational. Viele der Figuren im Film werden von etwas Irrationalem ergriffen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es von etwas sehr Rationalem herrührt, nämlich dass jeder weiß, etwas stimmt nicht. Die Menschen wissen, dass das System krank ist, in dem sie leben. Allerdings stellen alle eine unterschiedliche Diagnose. Sie verkriechen sich in verschiedene Kaninchenlöcher. Viele von ihnen werden manipuliert und bekommen Antworten von Scharlatanen. Einige der Figuren sind selbst Scharlatane, andere sind von echten Überzeugungen getrieben. Und ich habe versucht, jede Figur so empathisch wie möglich zu zeigen und alle als Menschen zu sehen. Als Menschen, denen die Welt auf die eine oder andere Weise am Herzen liegt. Ein wichtiger Aspekt des Projekts bestand also darin, herauszufinden, ob das gelingt, ohne über eine Figur zu urteilen. Es gibt ein Element der Satire, aber ich wollte einen Film machen, der in viele verschiedene Richtungen einfühlsam ist. Und einige Richtungen sind gegensätzlich.
I wanted to make a film that was very empathic, but that would be, you know, empathetic in many different directions, and some of those directions are oppositional.
Sie haben den Film während der Pandemie begonnen. Die Dreharbeiten fanden dann 2024 statt. Wie sehen Sie den Film heute vor der Folie der aktuellen politischen Situation?
I've never made a film that changed so many times for me while I was editing it.
Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Film gemacht, der sich für mich so oft verändert hat, vor allem während des Schnitts und der Veröffentlichung. Ich habe nicht erwartet, dass Donald Trump die Wahl gewinnt, obwohl es sehr wahrscheinlich war. Ich habe diesen Film unter der Maßgabe gemacht, dass er eine Mahnung ist. Nach dem Motto, auch wenn sich die Dinge wieder beruhigt haben, vergesst nicht, was war und dass wir jederzeit wieder da landen können.
This is where we went and this is where we can go again. And what happened during COVID, which was so seismic. I don't think it was the beginning of anything, but it was an inflection point.
Ich glaube, dass das, was während der Pandemie geschah, wie ein Erdbeben wirkte. Es war nicht der Anfang von irgendetwas, aber es war ein Wendepunkt. Die Verbindung zur alten Welt wurde durch die Pandemie endgültig gekappt. Ich glaube, wir überblicken das noch immer nicht ganz. Aber ich finde, dass sich der Film, obwohl er in der Zeit um 2020 spielt, sehr relevant anfühlt, dass er sich verändert und wächst. Er hat sich in dieser Hinsicht von mir entfernt. Jeden Tag fühlt er sich anders an.
Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle. Sie haben zuvor mit ihm in Beau is Afraid gearbeitet. Warum dachten Sie, dass er auch für diesen Film der perfekte Schauspieler ist?
When I first wrote the script, it was before I had cast Joaquin in Beau. So I didn't have anybody in mind.
Als ich mit dem Drehbuch anfing, hatte ich noch keine Schauspieler im Kopf. Dann habe ich Beau is Afraid mit Joaquin gedreht und wollte unbedingt wieder mit ihm arbeiten. Ich konnte ihn mir nicht in der Rolle als Sheriff in Eddington vorstellen. Und das fand ich spannend, denn mir wurde klar, dass ich ihn noch nie in einer solchen Rolle gesehen hatte. Ich habe ihm also das Drehbuch gegeben und ihn gefragt, ob ihm die Rolle gefällt. Und dann haben wir viel darüber geredet und es wurde klar, dass er genau der Richtige ist. In der Rolle spiegelt sich viel von Joaquin wider.
A very sensitive guy, a very kind of sweet man. He's a complicated guy, but I was able to like see his sweetness here in a way that I hadn't.
Joaquin ist sehr sensibel und freundlich und lieb und er ist auch kompliziert, aber ich konnte das Zarte in der Rolle auf eine Weise sehen, die ich vorher nicht kannte. Es ist einfach eine sehr, sehr lustige, komplexe Schauspielleistung. Ich weiß, dass er die Rolle des Joe Cross liebt. Sobald er in seine Haut schlüpfte, konnte ich sehen, wie sehr er sich mit dieser Figur verbunden fühlte. Ja, ich liebe die Arbeit mit
Joaquin.
Warum hielten Sie es für sinnvoll, den Film im Wilden Westen von New Mexico anzusiedeln? Wie sehr wollten Sie mit dem Western-Genre spielen?
Well, a large part of it was just intuitive, right? That it just felt right. But I love the Western genre and I find it to be very fascinating. It feels like the national genre.
Ein großer Teil davon war einfach intuitiv. Es fühlte sich richtig an. Aber ich liebe das Western-Genre und ich finde es faszinierend. Es fühlt sich wie das nationale Genre der USA an. Der Western handelt in seiner DNA am meisten vom amerikanischen Traum und dem Heldenmythos. Und wenn er gut ist, setzt er sich mit der Realität Amerikas und der hässlichen Seite der Geschichte auseinander. Es geht um neue Grenzen, um Gesetz und Gesetzlosigkeit. Es gibt so viele Dinge, die in der DNA dieses Genres liegen, die sich für diesen Moment richtig anfühlen. Und ich habe das Gefühl, dass wir an der Schwelle zu etwas Neuem stehen, so wie kurz vor der industriellen Revolution. Es zieht eine dunkle Wolke auf, die alles verändern wird. Das Gefühl habe ich jetzt auch bei der künstlichen Intelligenz und bei dem, was mit der Technologie passiert und bei den Veränderungen in verschiedenen Regierungen, nicht nur hier. Dieser Autoritarismus, der sich ausbreitet. Man hat das Gefühl, dass ein altes System zusammenbricht, das schon lange nicht mehr funktioniert hat, und ein neues System Einzug hält, das mir ziemlich unheimlich erscheint. Und in der Zwischenzeit gibt es all diese Menschen, die in den Trümmern des zusammenbrechenden Systems gestrandet sind. Diese Menschen wurden irgendwie zurückgelassen, aber sie sind immer noch da. Und deshalb hat es sich für mich richtig angefühlt.
And so that's why it felt right to me.
Der Regisseur von Eddington, Ari Aster. Eddington ist ein Beispiel, wie sich US-amerikanische Filme mit der gegenwärtigen Zuspitzung der politischen Situation in den USA auseinandersetzen. Aber es gibt noch weitere. One Battle After Another oder Bugonia. Sie alle scheinen sich politisch erstaunlich nah an der amerikanischen Realität zu bewegen. Aber zugleich gibt es für Filme, die als politisch kritisch gelten, auch starken Gegenwind. Christian Berndt hat sich daher auseinandergesetzt mit Hollywood im Angesicht eines gespaltenen Landes.
Viva la Revolution!
Pat, gespielt von Leonardo DiCaprio, ruft zum Sturm. Er gehört zu einer linksrevolutionären Gruppe, die illegale Einwanderer aus Internierungslagern befreit. Paul Thomas Andersons Action-Satire One Battle After Another spielt in einer fiktiven amerikanischen Gegenwart und ist inspiriert von einem Roman Thomas Pynchons aus dem Jahr 1990. Aber der Film wirkt wie ein Kommentar zur gegenwärtigen Lage in den USA, so der emeritierte Filmhistoriker an der University of California, Los Angeles, Jan-Christopher Horak.
Was bestimmte Themen angeht, ist das ein Angriff auf, was heute passiert mit Trump? Also wie die Immigranten behandelt werden.
Und wie mit Polizeistaatsmethoden linke Gruppen verfolgt werden. One Battle After Another gehört zu einer ganzen Reihe neuer Hollywood-Filme, die sich mit der politischen Gegenwart in den USA auseinandersetzen. Allerdings sind diese Filme oft politisch weniger eindeutig, als es scheint, meint Horak. Zum Beispiel ist eine der Hauptfiguren in One Battle After Another, der von Sean Penn gespielte militant-nationalistische Colonel Lockshaw, grotesk überzeichnet.
Und das entkräftet leider die Aussage des Films, glaube ich, dass der Sean Penn diese Rolle so spielt, dass er fast eine Karikatur wird. Und in diesem Sinne wird also die Gefahr, die von rechts kommt, auch, glaube ich, entkräftet.
Ähnlich sieht Horak auch den aktuellen satirischen Thriller Eddington. Regisseur Ari Aster erzählt darin von einer US-amerikanischen Kleinstadt, in der während der Pandemie Verschwörungstheoretiker und linke Aktivisten die Stadt ins Chaos stürzen.
Widerstand! Widerstand!
Zwar nimmt Eddington rechte Verschwörungstheorien und weißen Nationalismus aufs Korn.
Andererseits wird die sogenannte Antifa auch einer harten Kritik unterzogen. Antifa als Organisation gibt es nicht. Es ist ein Hirngespinst im Kopf Trumps und der Rechten. Aber in diesem Film gibt es eine Antifa. Also auch hier sehen wir, dass die Rechten ebenso wie die Linken aus diesem Film Bestätigungen finden können.
Damit folgt der Film, so Horak, der Tradition Hollywoods, keinen Teil des Publikums, des Liberalen oder Konservativen zu verprellen. Verschwörungstheorien sind auch das Thema in Giorgos Lanthimos neuem Film Bugonia.
Alles, was wir verloren haben, was uns angetan wurde, wir rücken das wieder gerade.
Der Paketpacker Teddy und sein Cousin entführen eine Konzernchefin, weil sie in ihr eine Außerirdische sehen, deren Planet die Menschheit assimilieren will. Ironischerweise liegen die beiden Verschwörungsanhänger am Ende sogar richtig. Auch Bugonia, der von der Radikalisierung einer abgehängten weißen Arbeiterschaft erzählt, ist politisch uneindeutig, aber das macht Filme wie diesen trotzdem interessant, so Horak.
Auch in ihrer Ambivalenz reflektieren sie, was jetzt tatsächlich in Amerika in dieser politischen Atmosphäre passiert.
Diese neuen Filme entstanden allerdings schon vor Trumps erneuter Wahl zum Präsidenten 2024 als Reaktion auf die noch weiter verschärfte politische Polarisierung während seiner ersten Präsidentschaft. Dass jetzt noch solche Filme in nennenswerter Zahl weitergedreht werden, glaubt Horak nicht. Dazu sei der Druck auf die Filmstudios durch den Präsidenten zu groß geworden.
Die Filmgesellschaften, vor allem Disney, wollen jetzt sehen, dass sämtliche Themen, die irgendwie politisch etwas links sind und im Jargon der Rechten woke, sehr gemäßigt werden.
Noch vor wenigen Jahren hatte sich Disney Auseinandersetzungen mit dem republikanischen Gouverneur Floridas geliefert, weil der LGBTQ-Themen aus dem Schulunterricht verbannen wollte. Horak sieht in Hollywood jetzt eine Selbstzensur am Werk, die sich auch bei aktuellen Filmen wie The Change zeige, der kürzlich auch in den deutschen Kinos angelaufen ist. Der Film erzählt von einer Familie, in der sich die politische Spaltung des Landes spiegelt.
Die Freundin unseres Sohnes ist eine ehemalige Studentin von mir. Sie hat ein Buch geschrieben, The Change. Es ist radikal, voller antidemokratischer Thesen.
Meinst du nicht, dass du übertreibst?
Sie ist gefährlich, glaub mir.
Die künftige Schwiegertochter gehört zu einer Bewegung, die bald die Macht übernehmen und ein autoritäres System errichten wird. Will Change lässt im Unklaren, wo genau diese Bewegung politisch steht, auch wenn nahe liegt, sie als Teil der radikalen Rechten zu sehen. Alleine das reicht schon, so Horak, um den Film in den USA verdächtig zu machen.
Der Film ist erst vor einer Woche erschienen und in einem einzigen Kino um 10 Uhr abends in ganz Los Angeles zu sehen.
Dahinter steht, so Horak, die Furcht der Studios vor Trump. Und er glaubt, sollten die Demokraten nächstes Jahr nicht die Mehrheit im Kongress zurückgewinnen, dann werde es mit Filmen wie The Change für lange Zeit vorbei sein.
Gibt es noch große Filmstars auf dieser Welt? Mit dieser Frage beschäftigt sich der neue Film von Noah Baumbach, J. Kelly. Und Noah Baumbach hat dabei mit seiner Besetzung gleich ein Ausrufezeichen gesetzt, denn George Clooney spielt diesen fiktiven Hollywood-Star. Wir sprechen über den Film und seinen Star, aber auch den zweiten Star des Films, nämlich Adam Sandler. Anna Wollner hat den Film gesehen und mit Sandler und dem Regisseur Noah Baumbach gesprochen. Anna, wie sehr ist J. Kelly denn der Film von George Clooney?
Schon sehr, denn Clooney ist, und das thematisiert der Film ja auch auf eine sehr melancholische Art und Weise, wie ich finde, einer der letzten großen Filmstars, die wir haben. Er spielt einen eben solchen in J. Kelly, den titelgebenden Hauptdarsteller, der kurz vorm Rentenalter ist und merkt, dass er das Leben seiner Töchter verpasst hat, während er selbst Karriere gemacht hat in Hollywood, und dass dieser Ruhm, der daraus resultiert ist, zwar von ihm genossen wird, aber dieser Ruhm auch sehr einsam macht. Und es folgt ein Roadtrip mit seiner ganzen Entourage nach Italien, seiner Tochter hinterher, die Interrail mit Freunden macht, wo er immer wieder als Star erkannt wird und sich in Rückblenden auch an seine eigene Karriere erinnert.
Nun scheint George Clooney für so eine Rolle natürlich auch eine großartige Wahl, denn welch sonst noch lebenden Star seiner Größe, seiner Bekanntheit gibt es derzeit überhaupt noch? Das heißt, jemand anderes hätte die Rolle wahrscheinlich gar nicht spielen können, oder?
Nee, Regisseur und Drehbuchautor Noah Baumbach, der hat sich beim Schreiben selbst schon so ein bisschen in die Bredouille gebracht und ein Ei gelegt, weil klar war, dass es außer George Clooney niemanden gibt, der überhaupt die Strahlkraft und das Charisma hat.
Es war auch klar, dass es jemand sein sollte, mit dem das Publikum eine gemeinsame Vergangenheit hat, nicht nur eine behauptete im Film. Es gibt Leute im Film, die zu J. Kelly sagen, wenn ich dich sehe, sehe ich mein ganzes Leben vor mir. Sie alle haben diese gemeinsame Vergangenheit mit dieser Person. Aber auch das Publikum, das den Film sieht, sollte eine gemeinsame Vergangenheit mit dieser Person haben. Daher war schon früh klar, dass es George sein sollte.
Ja, das hat bei mir tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich habe irgendwann nicht mehr J. Kelly, sondern wirklich George Clooney in einer Starrolle gesehen, die ihm von Baumberg aber natürlich auch auf den Leib geschrieben wurde.
George Clooney steht natürlich ganz im Zentrum dieses Films, aber es gibt auch noch die Rolle des Assistenten und Laufburschen, der nämlich J. Kelly das ganze Leben organisiert und sich dabei ziemlich zurücknehmen muss. Adam Sandler spielt diesen Assistenten. Das ist eine eher ungewöhnliche Rolle für Adam Sandler, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mich hat es vor allem auch für ihn gefreut, dass Baumberg den Mut und auch den Willen hatte, Adam Sandler wirklich mal gegen den Strich zu besetzen, denn er ist ja sonst wirklich abonniert auf Komödien mit, naja, böse gesagt, viel Fäkalhumor. Das ist sein Image, von dem er nur schwer wieder loskommt. Gerade in den frühen 2000ern, da stand er für so seichte Mainstream-Komödien, die an der Kinokasse funktioniert haben, aber wirklich immer nach dem gleichen Schema abliefen. Er war da unreife, tollpatschige Figuren, die er gespielt hat, die so ein bisschen naiv wirkten und darüber lachten, wenn jemand anderes gepupst hat oder eben selbst gepupst hat. Also Kindsköpfe, Big Daddy, Click, wie das Leben so spielt. Seine Rollen, die waren wirklich lange laut und sehr körperlich, auch vom Humor her.
Und wie schätzt du das ein? Ist das ein bewusster Schritt von ihm, jetzt auch andere Rollen zu machen?
Er hat tatsächlich vor ein paar Jahren so ein bisschen so einen Karrierewechsel forciert, hin zum Charakterdarsteller. Ich erinnere mich sehr gerne an Uncut Gems zum Beispiel von den Safdie-Brüdern. Da war er in der Rolle seines Lebens, weil er sich als Howard Rayner mit seinen brillanten Ohrringen und Plastik-Polohemden durchwindet wie ein Aal durch den Film von einer Katastrophe zur nächsten. Da hat er einen jüdischen Diamantenhändler in New York gespielt, getrieben von seiner eigenen Gier und den Dollarzeichen in den Augen. Und er musste Sandler mehr oder weniger wirklich das erste Mal in seiner Schauspielkarriere aus seiner eigenen Komfortzone raus. Und das tut er ein Stück weit auch hier bei J. Kelly. Das geht schon damit los, dass er ausnahmsweise mal keine Jogginghose und keine Sneaker im Film trägt, sondern eigentlich aussieht wie so ein Versicherungsvertreter auf dem Golfplatz. Und er neben George Clooney eben auch nur die zweite Geige spielt im Film, sowas wie sein Dienstleister ist. Und mit dieser Rolle kommt er selbst aber auch klar.
Klingt so, als würde das für dich auch aufgehen.
Ja, denn anders als bei Clooney habe ich bei ihm irgendwann vergessen, dass es Adam Sandler ist und die Rolle angenommen. Er hat ja wirklich den undankbaren Part, einmal im Schatten von George Clooney spielen zu müssen und dann auch noch mit einer Rolle, die im Idealfall sowieso gar nicht gesehen wird, weil sie im Hintergrund agiert, aber trotzdem mehr als einmal die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Das ist schon undankbar, aber ich fand seine Figur, die hatte auch was Liebevolles, weil sie so innerlich zerrissen war zwischen Job ausführen und für die Familie da sein.
Inwiefern konnte Adam Sandler da vielleicht auch aus seinem eigenen Leben schöpfen, aus seinen eigenen Erfahrungen?
Er spielt natürlich in der Liga in Hollywood, in der er auch Assistenten hat, Agenten, PR-Leute, die ihm den Rücken frei halten und sich um alles kümmern. Er reist normalerweise auch mit einer Entourage, aber er ist von Natur aus eher ein familiärer Typ. Das merkt man auch schon daran, dass es so eine Art Adam Sandler-Familie gibt und seine Entourage auch eher seine Kumpels sind, mit denen er dann nach dem Dreh abhängt und Basketball spielt. Er nimmt auch seine Töchter regelmäßig mit auf die roten Teppiche und seine Frau hat ihm hier bei Jay Kelly in einer emotionalen Szene sogar auch am Set beigestanden.
Es gibt im Film eine Szene, in der ich sehr emotional sein musste. Noah war da sehr hilfsbereit und hat an dem Tag meine Frau ans Set kommen lassen. Im Film telefoniere ich mit meiner Filmfrau und muss ihr schon wieder einen Korb geben. Weil meine Frau hinter der Kamera stand, konnte ich fühlen, was ich brauchte in diesem Moment. Denn das ist nicht gespielt, dieses Gefühl ist echt, das ist mein Leben.
Ja, es klingt natürlich ein bisschen naiv, aber das beschreibt sein Spiel auch ganz gut, denn er hat auch in Jay Kelly sowas Familienbäriges.
Anna Wollner über Noah Baumbergs neuen Film Jay Kelly mit George Clooney und Adam Sandler. Der Film ist ab Donnerstag im Kino und ab dem 5.12. dann auch auf Netflix zu sehen. Filme über das Leben in Palästina, das gibt es dieser Tage viel zu sehen auf der Leinwand. Häufig sind es dokumentarische Arbeiten wie No Other Land, der im März mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, oder die Stimme von Hind Rajab, der kürzlich in Venedig für Aufsehen sorgte und im Januar in Deutschland ins Kino kommt. Nun läuft mit Im Schatten des Orangenbaums am Donnerstag auch ein Spielfilm an. Und darin widmet sich die amerikanische Regisseurin Shireen Darbus der Heimat ihres Vaters. Patrick Heidmann hat den Film gesehen und auch mit ihr gesprochen. Patrick, die Handlung bei Im Schatten des Orangenbaums umspannt einen großen Zeitraum von 1948 bis in die Gegenwart. Es klingt erstmal so ein bisschen vielleicht nach der Gefahr, nach einer Geschichtsstunde. Ist es das?
Es ist es durchaus ein bisschen, denn es geht Darbus schon darum, die Geschichte Palästinas im 20. Jahrhundert zu erzählen. Auch weil sie findet, dass wir zwar alle irgendwie eine Ahnung haben von der Gründung des Staates Israels, aber die Kehrseite dieser Geschichte eben doch nicht so wirklich kennen. Dann ist ihr anderes Anliegen aber schon auch, ein echtes Familienepos zu erzählen. Drei Generationen, mehrere Jahrzehnte. Und diese beiden Ansätze verschmilzt sie dann in der Geschichte einer Familie, die 48 gezwungen wird, ihr Haus samt Orangenhain in Jaffa zu verlassen. Und dann zeigt sie diese Familie über Schlüsselmomente der palästinensischen Geschichte in den 70er Jahren zum Beispiel, ein paar Jahre nachdem Israel auch den Rest des historischen Palästinas besetzt hat, oder dann Ende 87 in der ersten Intifada, wo ein weiterer Schicksalsschlag die Familie ereilt, der in der zweiten Filmhälfte eine große Rolle spielt.
Darbus Vater ist selbst Palästinenser, der ist im Westjordanland geboren. Inwiefern erzählt denn sie also letztlich seine Geschichte?
Nicht so wirklich, denn seine Familie verließ Palästina schon Ende der 60er Jahre. Das heißt, seine Biografie ist durchaus eine andere als die der Figuren im Film. Aber die großen Themen und Erfahrungen seines Lebens, die sind, glaube ich, schon sehr präsent in diesem Film. Also die Entwurzelung, die unfreiwillige Heimatlosigkeit, die Sehnsucht nach einem Zuhause, was es so nicht mehr gibt. Es gibt aber durchaus auch konkrete Erlebnisse, selbst aus ihrem eigenen Leben, die in den Film eingeflossen sind, wie sie mir erzählt hat.
Ich erinnere mich noch an meine erste Reise als Achtjährige nach Palästina, das Heimatdorf meines Vaters. 12 Stunden lang wurden wir an der Grenze festgehalten. Selbst meine kleinen Schwestern, die 3 und 1 Jahr alt waren, wurden Leibesvisitationen unterzogen. Vor allem für meinen Vater war das eine sehr erniedrigende Erfahrung. Die Soldaten schrien ihn an. Da wurde mir zum ersten Mal klar, was es heißt, Palästinenserin zu sein.
Und genau so eine Szene, wo ein Kind mit ansehen muss, wie der eigene Vater von Soldaten gedemütigt wird, der kommt jetzt auch im Film vor und daran zeigt sich eigentlich so ihr das große Thema dieses Films, nämlich wie Trauma von Generation zu Generation weitergegeben wird und dann aber auch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann.
Wenn du vom Trauma sprichst, Filme, in denen Trauma im Zentrum steht, die können von Wut genauso geprägt sein wie von Traurigkeit oder Melancholie. Was ist denn der Tonfall in Im Schatten des Orangenbaums?
Ja, so beide genannten Emotionen, Wut oder Traurigkeit, kommen durchaus vor im Film. Aber was ich erstaunlich fand, ist, wie viel Optimismus und Hoffnung eigentlich in diesem Film steckt. Und das gerade Letzteres, die Hoffnung, war ihr besonders wichtig.
Ich glaube, die Hoffnung hält uns am Leben. Gerade unter so unglaublich schrecklichen Umständen wie den gegenwärtigen lässt sie uns weitermachen. Die Hoffnung, dass eines Tages unsere Wünsche in Erfüllung gehen und sich die Situation ändert, dass wir uns selbst ermächtigen können oder andere für uns einstehen und die Ungerechtigkeiten erkennen. Diese Hoffnung ist unglaublich wichtig, nicht nur für mich, sondern für die Palästinenser insgesamt.
Dass es in Zeiten wie diesen natürlich schwerer ist, vielleicht als manchmal sonst Hoffnung zu haben, hat sie dann auch noch betont, aber aufgeben kommt tatsächlich nicht in Frage.
Jetzt geht der Film Im Schatten des Orangenbaums für Jordanien ins Oscar-Rennen. Das ist ja in diesem Jahr gerade mal wieder ein unglaublich starker Jahrgang mit Jafar Panahis neuem Film, mit The Secret Agent aus Brasilien oder auch mit Mascha Schelinskis In die Sonne schauen. Welche Chancen räumst du dem Film denn ein?
Ja, erstmal finde ich das wirklich ganz spannend, dass er für Jordanien ins Rennen geht. Es ist ja auch eine deutsche Koproduktion, der Film. Und dass Jordanien ihn einreichen konnte, liegt vor allem nicht daran, dass Davids Mutter aus Jordanien kommt, sondern dass der Film da zu größten Teilen gedreht wurde. Was wiederum damit zu tun hat, dass eigentlich im Herbst 23 in Israel gedreht werden sollte. Und dann kamen die Angriffe der Hamas und sie mussten kurzfristig das ganze Filmteam ausreisen und der ganze Drehplan musste nochmal neu aufgestellt werden. Und da wurde dann also eben in Jordanien gedreht. Was jetzt die Oscar-Chancen angeht, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich, dass der Film durch die Aktualität des Themas und auch durch die Art und Weise, diese sehr emotionale, vielleicht amerikanische Weise, wie Davis das erzählt, durchaus den Geschmack der Academy treffen könnte. Aber du hast es gesagt, die Konkurrenz ist riesengroß. Sentimental Value aus Norwegen könnte man auch noch nennen. Also gerade in der Kategorie bester internationaler Film, fürchte ich, ist der Film dann vielleicht doch nicht ganz der Hochkaräter, der da ganz vorne mitspielen wird.
Und bleibt auch noch die Frage, wie gelungen oder auch wie einseitig ist Im Schatten des Orangenbaums? Den Eindruck könnte man ja jetzt erstmal bekommen.
Ja, also er hat auf jeden Fall Schwächen. Die sind für mich allerdings eher da zu finden, dass er ein bisschen zu lang ist. Er ist nicht gerade sonderlich subtil. Ich finde die Kameraarbeit nicht sonderlich kunstvoll. Das Einseitige hat mich nicht gestört, denn es ist eine emotionale Wucht da, der man sich nicht entziehen kann. Und es ist nun mal eine sehr subjektive, sehr persönliche Geschichte, die erzählt wird. Das heißt, der Blick ist schon irgendwie zwar eingeschränkt, aber ich fand ihn nie einseitig pro-Palästina oder schon gar nicht antisemitisch oder so. Das finde ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, finde ich, merkt man einfach durchaus, wie wichtig es der Regisseurin ist, zu sagen, dieser Nahostkonflikt ist so komplex und hält schon so lange an. Um den wirklich zu verstehen und um irgendwann mal über Lösungen nachdenken zu können, muss man die ganze Geschichte kennen, und zwar aus allen Perspektiven. Und dazu trägt dieser Film seinen Teil bei.
Patrick Heidmann über den Film Im Schatten des Orangenbaums von Shireen Davis. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos und er ist der Oscar-Kandidat für Jordanien. Die nächste Runde für die Beiträge für den besten internationalen Film findet übrigens am 16. Dezember statt. Da wird die Shortlist bekannt gegeben. Ich bin Susanne Burg.